bete. Herr Jesus Christus, wir wollen dich loben. Und ich bitte dich auch, dass du das Lob in uns neu anfachst, wenn wir uns jetzt mit dir beschäftigen, wenn wir lesen und hören, was du getan hast, wer du bist, wie du bist. Herr, wie vertrauenswürdig und zuverlässig. Herr, zeig dich uns neu heute. Wir brauchen dich. Amen. Wem kann man heute überhaupt noch vertrauen? Heute geht es um Vertrauen. Väter verspielen ihr Vertrauen, weil sie vielleicht nie da sind oder betrunken oder sie betrügen. Mütter verspielen ihr Vertrauen, weil sie manipulieren oder kontrollieren oder intrigieren. Geschwister streiten ums Erbe. Kinder sind brutal zueinander. Die Lehrer können sie nicht wirklich beschützen in der Schule. Firmen betrügen, Korruption bis in die Regierung hinein. Die mächtigsten Menschen der Welt, die lügen heute anscheinend ganz ungeniert und nennen das dann Alternative Facts, alternative Fakten. Und alles andere ist Fake News, falsche Nachrichten. Wem kann man heute noch vertrauen? Wie vertrauenswürdig bin ich? Mir ist diese Woche ein Versprechen eingefallen, das ich nicht gehalten habe. Wem kann man vertrauen? In unserer Bibelstelle heute gibt es nur einen. Alle anderen verraten ihn, aber er bleibt treu. Während er verraten wird, bleibt er majestätisch, treu, mutig, gut und stark. Während er verraten wird, bleibt er königlich. Alle verraten ihn. Der erste, der ihn verrät, ist Judas. Ich lese da im Johannesevangelium, Kapitel 18, ab Vers 1. Nachdem Jesus dieses Gebet gesprochen hatte, brach er mit seinen Jüngern auf. Sie überquerten den Kidronbach. Auf der anderen Seite befand sich ein Garten. Und Jesus ging mit seinen Jüngern hinein. Der Verräter Judas kannte den Ort gut, denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern zusammen gewesen. So kam Judas dorthin, begleitet von römischen Soldaten und einigen Gerichtspolizisten, die von den führenden Priestern und den Pharisäern mitgeschickt worden waren. Die Männer waren bewaffnet und trugen Fackeln und Laternen. Wie schrecklich, dass ausgerechnet Judas ihn verrät. Einer, der den Jesus so lieb hat, den er ausgebildet hat. Ein Schüler, dem er kurz davor noch die Füße gewaschen hat. Jesus wird von Judas verraten. Die Truppe, die Judas da anführt, die besteht aus Heiden und Römern und sie sind vorbereitet auf Probleme. Sie haben Waffen für den Kampf und Licht für die dunklen Ecken im Garten. Sie rechnen damit, dass sich jemand versteckt und dass man kämpfen muss. Aber der König Jesus, der weiß, was passieren wird. Er geht mit leeren Händen seinen Feinden entgegen. Und er zeigt, wer er ist. Ab Vers 4 geht so weiter. Jesus wusste genau, was mit ihm geschehen würde. Er ging hinaus aus dem Garten, ihnen entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, sagte Jesus. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Als Jesus zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Der König versteckt nichts. Er zeigt, wer er ist. Er sagt da wörtlich, ich bin. Und das ist der Name Gottes im Alten Testament. Und das steht hier dreimal in unserem Text. Ich bin. Jesus offenbart sich hier als Gott. Und es ist umwerfend, Gott zu begegnen. Jesus ist so königlich, so voller Autorität, majestätisch und furchtlos. Und er bewahrt seine Jünger. Ich lese weiter Vers 7. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich habe euch gesagt, ich bin es, sagte Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. So bestätigte sich, was Jesus früher gesagt hatte. Von denen, die du mir gegeben hast, Vater, habe ich keinen verloren. Unser König Jesus hält Wort. Jesus wird verraten, aber er verrät seine Jünger nicht, obwohl sie ihn nicht verstehen. Ich meine, Petrus versucht zu kämpfen. Er haut sogar dem armen Malchus das Ohr ab, das rechte Ohr. Und Jesus verbietet es sofort. So geht es weiter in Vers 10. Simon Petrus hatte ein Schwert. Er zog es, holte gegen den Bevollmächtigten des obersten Priesters aus und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Bevollmächtigte hieß Malchus. Jesus sagte zu Petrus, steck dein Schwert weg. Diesen Kelch hat mein Vater für mich bestimmt. Muss ich ihn dann nicht trinken? Das finde ich so interessant, dieses rechte Ohr von Malchus. Sowas kann nur ein Augenzeuge schreiben. Die Berichte über Jesus in den Evangelien, die sind so zuverlässig. Die gehen auf Augenzeugen zurück. Und auch das Ohr zeigt noch mehr natürlich. Man könnte eine ganze Predigt über das Ohrwaschel von Malchus machen. Es zeigt, es ist immer, immer falsch, wenn Nachfolger von Jesus mit dem Schwert verteidigen wollen. Jesus macht klar, dass das falsch ist. Unser König Jesus kämpft, aber er kämpft nicht mit dem Schwert. Er kämpft am Kreuz. Er stirbt am Kreuz. Das ist sein Kampf. Unser König Jesus wird verraten, von Judas verraten. Aber der König geht auf die Feinde zu, er heilt ihre Ohren, er stirbt für sie. Die nächsten, die Jesus verraten, sind Petrus und der Hohepriester, der oberste Priester Hannas. Und wir schauen uns jetzt zuerst Hannas an, den obersten Priester. Schauen wir uns den an. Hannas verrät Jesus. Wie schrecklich, dass ein Theologe, ein Geistlicher, ein Ethikexperte, ein Leiter für die Menschen, Jesus verrät. Hannas war selbst früher einmal der amtierende Hohepriester und 5 seiner Söhne waren Hohepriester und sein Schwiegersohn Kaiaphas ist jetzt zurzeit gerade der Hohepriester, also der war mächtig, der hat Einfluss gehabt und der war reich. Und er verhört Jesus da in Vers 19. Der oberste Priester fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Er wollte wohl Namen hören, Listen anfertigen und herausfinden, wie gefährlich diese Bewegung ist. Aber das ganze Verhör war illegal. Das ganze Verhör war illegal. Normalerweise hätte er zuerst Zeugen heranbringen müssen und diese Zeugen hätten dann Jesus beschuldigen müssen. Es ist illegal, ihn einfach zu fragen, jetzt sag, beschuldige du dich selbst. Und daran erinnert Jesus den Hohepriester hier in Vers 20. Und Jesus antwortete, ich habe immer offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo sich alle Juden treffen und habe niemals etwas im Geheimen gesagt. Warum fragst du dann mich? Frag doch die Leute, die meine Worte gehört haben. Sie wissen es. Hier beschützt Jesus auch wieder seine Jünger. Ja, der Hannas wollte ja was wissen über seine Jünger und Jesus sagt nicht, meine Jünger, der eine hat mich gerade verraten und der andere ist gerade draußen dabei und der Rest ist davongelaufen. Er sagt gar nichts über die Jünger, er beschützt sie wieder. Er bleibt auch bei seiner Lehre, macht keine Kompromisse. Er bleibt bei dem, was er gelehrt hat und alle wissen, was er gelehrt hat. Da hat es kein jetzt weichgespültes Gesülze für die Öffentlichkeit gegeben und dann eine revolutionäre Geheimlehre, umstürzlerisch, nur für den innersten Kreis. Das war nicht so bei Jesus. Jesus war immer authentisch. Er hat allen das Gleiche gesagt. Und seine revolutionäre Lehre, Die hat ja jeder gekannt, er ist oft genug angeeckt damit. Es wäre also nicht schwer, Zeugen aufzutreiben. Jesus verstellt sich nicht, er macht keine Kompromisse. Er ist nicht unterwürfig, er ist nicht eingeschüchtert. Und er deckt Unrecht auf. Er bleibt dabei, er macht weiter mit seiner Mission, er ist das Licht der Welt und er bringt es ans Licht, das Unrecht von diesem Verhör. Vers 22, so geht's weiter. Als Jesus das sagte, schlug ihn einer der Gerichtspolizisten ins Gesicht und sagte, wie kannst du es wagen, so mit dem obersten Priester zu sprechen? Jesus erwiderte ihm, wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise es mir nach. Bin ich aber im Recht? Warum schlägst du mich? Wieder bleibt Jesus ruhig. Er wird geschlagen, zu Unrecht, aber er bringt wieder in diese Situation Licht hinein. Bringt Zeugen her. Warum schlägst du mich? Jeder wird zur Verantwortung gezogen. Hannas schickt dann Jesus weiter zu Kaiaphas, dem amtierenden Hohenpriester. Und das ist dann das Verhör, das die anderen Evangelien uns berichten. Johannes berichtet ja immer so, er muss nicht alles wiederholen, was die anderen gesagt haben. Er berichtet das, was er selbst miterlebt hat und aus seiner Perspektive. Und dort bei Kaiaphas, da wissen wir, wie das ausgeht. Aber man weiß es schon vorher, wir wissen es schon vorher. Das Urteil ist jetzt schon gefällt geworden. In Kapitel 12 schon haben sie beschlossen, dass Jesus sterben muss. In Vers 50 steht es. Und wir werden da in Vers 14, bei uns jetzt in Kapitel 18, daran erinnert, dass der amtierende Hohepriester ja schon gesagt hat, dass es von Vorteil sei, wenn ein einziger für das ganze Volk sterbe. Jesus kann kein gerechtes Verfahren erwarten. Unser König Jesus wird von Hannas verraten, aber er geht weiter auf seinem Weg. Der König ist furchtlos, er deckt die Schuld auf und er ist treu, er beschützt seine Jünger und er bleibt bei seiner Lehre. Petrus verrät Jesus. Nach der Verhaftung hat Petrus ja versucht, bei Jesus zu bleiben. Er ist ihm nachgegangen und ich lese da jetzt ziemlich viel vor, ab Vers 15, wie die Geschichte sich entwickelt. Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Der andere Jünger war mit dem obersten Priester gut bekannt, deshalb konnte er mit Jesus bis in den Innenhof des Hauses gehen. Petrus blieb draußen am Tor stehen. Der andere Jünger, der Bekannte des obersten Priesters, kam wieder zurück und verhandelte mit dem Mädchen am Tor und nahm dann Petrus mit hinein. Das Mädchen am Tor fragte Petrus, bist du nicht auch ein Jünger von diesem Menschen? Ich bin es nicht, antwortete Petrus. Es war kalt. Die Diener des obersten Priesters und die Gerichtspolizisten hatten deshalb einen Stoß Holzkohlen angezündet, standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus ging hin, stellte sich zu ihnen und wärmte sich auch. Und dann lese ich weiter, Vers 25. Simon Petrus stand noch immer beim Feuer und wärmte sich. Da sagten die anderen zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus erwiderte, ich bin es nicht. Ein Diener des obersten Priesters, ein Verwandter des Malchus, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, habe ich dich nicht bei ihm im Garten gesehen? Wieder stritt Petrus es ab. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Und wir können das verstehen, dass Petrus da in dieser Runde bei den Soldaten, und weil sogar noch ein Verwandter von dem Malchus dabei ist, dass er da Angst kriegt. Aber muss er schon bei der ersten Gelegenheit lügen? Bei dem Mädchen am Tor? Petrus verrät Jesus. Von Jesus haben wir dreimal gelesen, ich bin es. Von Petrus hier zweimal, ich bin es nicht. Und einmal leugnet er noch. Petrus verrät Jesus. Ausgerechnet der Petrus, der Fels, der Leiter unter den Jüngern. Petrus war einer der ersten Schüler von Jesus. Nur Petrus ist aus dem Boot gestiegen und hat Jesus so viel vertraut. Nur Petrus hat erkannt, dass Jesus der Messias ist. Petrus hat alle Skandale mit Jesus durchgehalten und er hat gesagt, ich bleibe, du hast Worte des ewigen Lebens. Wie Jesus ihm die Füße waschen wollte, hat er protestiert, na bitte nicht, niemals, weil sein Respekt vor Jesus so riesengroß war. Und wie Jesus gesagt hat, alle werden mich verlassen, hat Petrus gesagt, mein Leben will ich für dich lassen. Er hat Jesus wirklich geliebt. Er war überzeugt von Jesus. Er hat sein Schwert im Mondlicht gezogen, das war falsch, aber er wollte was tun. Er ist nachgegangen, ist dran geblieben, bis in die Höhle des Löwen hinein. Obwohl Jesus ihn so liebt, obwohl er Jesus geliebt hat, trotz seiner Stellung, trotz seines Wissens, trotz seiner Liebe, Petrus fällt. Und Jesus hat das gewusst. Er hat zu ihm gesagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wem kann man vertrauen? Liebe Leute, wenn sogar der stärkste und überzeugteste und entschlossenste Jünger gefallen ist, was ist denn dann mit mir? Könnt ihr jetzt sehen, wie notwendig das war, dass Jesus ans Kreuz geht? Der Kelch des Leidens, den Jesus da trinkt, dieser Kelch kommt von Gott selbst. Jesus sagt da in Vers 11, diesen Kelch hat mein Vater für mich bestimmt. Was ist mit diesem Kelch? In diesem Kelch schwimmt unser Verrat an Gott und das Böse, das wir den Menschen antun. Alles, was uns aus dem Königreich von Gottes unendlicher Liebe ausschließt. Denk nur daran, wie oft du jemanden im Stich gelassen hast. Mir ist wieder was eingefallen. Als Kind habe ich einmal einen Freund verraten und der wurde dafür verprügelt. Ich habe mich jahrelang geschämt dafür. Und da gibt es natürlich noch viel Schlimmeres in meinem Leben, was ich gemacht habe, wo ich auf Gott und seinen Willen gepfiffen habe. Es geht bis gestern. Das ist das Letzte, was mir eingefallen ist, gestern in Wien bei meinem Seminar. Ich passe nicht zu Gott. Ich passe nicht in Gottes Liebe rein. Gott richtet alles Böse und er macht keine Kompromisse. Er richtet mich. Außer es stimmt, was der Hohepriester gesagt hat, ohne es wirklich zu verstehen. Außer es stimmt, was er gesagt hat. Er hat gesagt, es ist besser, wenn einer für alle stirbt. Für alle Kinder Gottes, sagt Johannes in 11,52. Und genau das hat Jesus getan. Für alle, die ihn als König haben. Wir müssen nicht selbst das Urteil ertragen. Wir werden frei, weil er selber sich für uns gibt, weil er für uns stirbt. Wir passen nicht in Gottes Königreich. Aber unser König macht uns rein, er macht uns sauber, er macht uns frei. Unser König Jesus, der trinkt den Kelch bis auf den letzten Tropfen. Und das macht uns frei. Das macht uns frei. Wem kann man vertrauen? Unser König Jesus wird verraten. Von Judas, von Hannas, sogar von Petrus. Aber unser König Jesus selbst verrät niemanden und nichts. Er verrät nicht, wer er ist. Also er verleugnet nicht, wer er ist. Er bleibt bei seiner Identität. Er verrät nicht seine Jünger, nicht seine Worte, nicht seinen Auftrag, nicht seinen Vater. Unsere Worte sind schwach. Seine Worte sind stark. Wir sind untreu, unzuverlässig. Er ist treu und zuverlässig. Wir fallen um, sogar Schüler von Jesus, Leiter, seine besten Freunde. Wir fallen um, er bleibt stehen. Und er geht den Weg bis zum Ende für seine Schüler, sogar für Petrus. Petrus versagt. Dieses Kohlenfeuer da, wo er da steht, das hat sich sicher bei ihm eingebrannt. Und das ist ganz interessant, ganz ein seltenes Wort in der Bibel, kommt nur zweimal vor, Anthrakia. Einmal da in der Nacht, in der Jesus verraten wird. Und einmal nach der Auferstehung, wo Jesus Frühstück macht für seine Jünger, da steht Petrus wieder am Kohlenfeuer. Und Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Für Petrus gibt es einen neuen Anfang nach der Auferstehung. Es gibt einen Neuanfang. Jesus steht für einen Neuanfang. Wenn du wissen willst, was das bedeutet, ein Neuanfang mit Jesus als König, dann schenke ich dir hinterher dieses kleine rote Heftel. Da stehen fast keine Gründe drin, warum man das glauben kann. Es gibt viele Gründe. Der Glaube ist sehr gut belegbar und wahr. Ich bin überzeugt davon. Es gibt gute Argumente. Hier steht drinnen, was es bedeutet, Jesus als König zu haben und wie man zu ihm kommt als König, dass er mein König wird. Also, wenn du das haben möchtest und dir nicht sowas interessiert, dann schenke ich dir das nachher. Was ein Neuanfang mit Jesus als König heißt. Und wenn Jesus schon dein König ist, aber du hast das Gefühl, ich habe ihn verraten, ich habe ihn versagt, ich bin umgefallen, ich bin unzuverlässig, mir kann man letztlich nicht vertrauen und die Menschen leiden unter mir. Wenn es dir so geht, ja, dann denk an dieses Kohlenfeuer. Denk an dieses Kohlenfeuer. Ja, es war nötig, dass der König für uns stirbt. Wir fallen alle um. Das weiß er. Komm zurück. Alles wird vergeben. Er liebt uns, obwohl er uns kennt. Er kennt uns und trotzdem liebt er uns. So ist unser König. Er macht frei. Und er ist es wirklich wert, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm zujubeln, dass wir ihm unser Leben geben. Und das alles feiern wir im Abendmahl jetzt miteinander.